Nun, der heutige Predigttext, den habe ich in vier Teile aufgeteilt. Im ersten sehen wir Jesus in seiner Herrlichkeit. Und zwar, drei Jünger haben ein außergewöhnliches Erlebnis, das ihnen die Augen öffnen soll. Wir lesen in Lukas 9 die Verse 28 bis 36. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Auch sie waren von herrlichem Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er bald in Jerusalem sterben würde, um damit seinen Auftrag zu erfüllen. Petrus und die anderen Jünger waren sehr müde gewesen und eingeschlafen. Nun wachten sie auf und sahen den strahlenden Anblick von Jesus und den beiden Männern, die neben ihm standen. Als Mose und Elia sie verlassen wollten, rief Petrus schnell und ohne zu wissen, was er sagte, «Meister, wie wunderbar ist das! Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich und eine für Mose und eine für Elia.» Doch er hatte kaum ausgeredet, da zog eine Wolke auf, und als die Wolke sie einhüllte, hatten sie große Angst. Aus der Wolke drang eine Stimme, «Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn!» Als die Stimme verhallt war, stand Jesus wieder alleine da. Lange Zeit erzählten sie niemandem, was geschehen war, was sie gesehen hatten. Ihr müsst bedenken, gerade einen Vers steht geschrieben, von Lukas, dass einige der anwesenden Jünger nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes gesehen haben. Manche Aussagen von Jesus haben schon zu Spekulationen Anlass gegeben, das war zum Beispiel so eine, aber da ist direkt anschließend die Auflösung. Und nun stehen die drei Jünger mit Jesus auf dem Berggipfel und sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Was für ein Erlebnis. Und ihr müsst bedenken, in ein paar hundert Jahren davor hat niemand Mose oder Elia gesehen. Sie hatten dieses Erlebnis da und sie konnten ein Gespräch von den Zweien mit Jesus mit anhören. Was für ein Gefühl. Da möchten sie am liebsten bleiben. Von hier wollen sie nicht mehr weggehen, sondern drei Hütten bauen. Nun, das Wort, das hier für Hütten verwendet wird, bedeutet auch Zelt. Im Lateinischen und Griechischen ist es Tabernakel und das wurde im Kirchengebrauch zur Bezeichnung des Schrankes, in dem die Hostien oder das Brot für das Abendmahl aufbewahrt wird. Also, da seht ihr, wie manchmal auch Worte sich verändern. Petrus wollte diesen Moment festhalten, da bleiben und es feiern, wie beim Laubhüttenfest, bei dem sie auch Hütten bauten. Nun, wir müssen bei diesem Bild auch bedenken, dass Mose für das Gesetz steht, Elia steht für die Propheten. Und zu diesem Zeitpunkt, da stand der Glaube von Petrus auf diesen drei Säulen. Das Gesetz, die Propheten und der Messias Jesus. Doch da geschieht etwas Erstaunliches. Mose und Elia verschwinden und eine Wolke hüllt sie alle ein. Sie stehen orientierungslos und ängstlich da, und hören ganz erschrocken eine Stimme, die ihnen einen ganz klaren Befehl gibt. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Mose und Elia sind weggegangen, zurückgetreten. Sie sind nicht mehr wichtig, sondern Jesus ist derjenige, auf den sie hören sollen. Er ist der Maßstab. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Er muss unser Leben bestimmen und deshalb kommt es darauf an, dass wir richtig auf ihn hören. Nun, sie können nicht immer dort oben bleiben, denn dann wäre ihr Leben isoliert und wirkungslos. Also gehen sie mit Jesus wieder hinunter. Und da geschehen Dinge, die ihnen sichtbar machen, dass sie Jesus wirklich brauchen. Nur Jesus heilt wirklich. In Lukas 9, 37 bis 42 lesen wir: Am nächsten Tag, als sie wieder vom Berg herabgestiegen waren, strömten die Menschen zu Jesus. Ein Mann in der Menge rief ihm zu: Meister, sieh meinen Sohn an, mein einziges Kind. Ein böser Geist ergreift immer wieder von ihm Besitz. Dann schreit er, stürzt zu Boden, windet sich und hat Schaum vor dem Mund. Ständig schlägt und verletzt er ihn und lässt ihm keine Ruhe. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, sagte Jesus, wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt ihn her. Als der Junge nach vorn kam, warf der Dämon ihn zu Boden, so dass er sich heftig wand und krümmte. Aber Jesus bedrohte den bösen Geist und heilte den Jungen. Dann schickte er ihn zu seinem Vater zurück. Nun, sie kommen unten an und da gibt's gleich einen Tiefschlag. Wie oft erleben wir so etwas? Eine tolle Zeit mit Gott, seine Herrlichkeit spüren wir und dann kommen wir wieder in den Alltag rein und irgendein Hammer kommt. Was machen wir damit? Erst vor kurzem hatte Jesus die Apostel ausgesandt und ihnen Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und nun haben es die restlichen Apostel bei diesem Jungen nicht gekonnt. Was will Jesus uns durch diese folgenden Ereignisse klar machen? Und was will Lukas uns durch diesen Bericht sagen? Ich denke, wir Menschen haben nicht die Macht, zu tun, was wir wollen. Es liegt nicht in unseren Händen. Und wenn wir uns diese Macht anmaßen und nicht Jesus der ist, der wirkt und heilt, dann ist das alles sinn- und wertlos. In Matthäus 7, 21 bis 24, da lesen wir, wie Jesus einmal sagte: Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen: Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten: Ich habe euch nie gekannt, fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auf was kommt es wirklich an? Wir bewundern Menschen, die Wunder tun, bei denen etwas geschieht, bei denen viele Menschen ihnen nachfolgen. Aber es kommt auf unsere Beziehung und auf unsere Nähe zu Jesus an. Und die Geschichte geht noch weiter. Auch zwei andere Ereignisse zeigten, dass die Jünger noch nicht wirklich den Glauben hatten, den Jesus in ihren Herzen bewirken wollte. Wir sehen in diesem Bereich, nur Jesus hat Macht im Reich Gottes. In Lukas 9, 46 bis 50 steht: Einmal kam es unter den Jüngern zu einem Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was sie dachten. Er stellte ein kleines Kind neben sich und sagte zu ihnen: Jeder, der ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Wer der Geringste unter euch ist, ist der Größte. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört. Doch Jesus entgegnete ihm: Hindert ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Um was geht es in der Nachfolge von Jesus? Geht es um unsere Ehre, dass wir etwas Besonderes erreichen oder etwas Besonderes sind? Wollen wir einzigartig sein? Oder muss sich jeder, der an Jesus glaubt, uns unterordnen und zu unserem Club dazugehören, zu unserer Gemeinde? Die Gemeinde, in der ich selber zum Glauben gekommen war, die hatte den Eindruck, all die anderen, die sind nicht ganz richtig, nur wir sind richtig. Und dann wäre die Gemeinde Gottes sehr, sehr, sehr klein. Sind wir die einzigen wirklich Gläubigen und können anderen den Glauben absprechen? Geht es um Macht und Ehre? Und da habe ich gerade diese Woche einen Text gesehen im Internet von einem Prediger. Im Blick auf das, was landläufig unter Christsein verstanden wird, habe ich den Eindruck, dass es ein Leben mehr verändert, einen Dackel zu kaufen, als Christ zu werden. Alle, die mal einen Dackel gekauft haben, die wissen, was hier gemeint ist. Wie sieht es aus mit unserem Glauben? Was verändert er? Und ja, nur Jesus kann wirklich mit Macht richtig umgehen, weil er es mit Liebe tut. Und nur durch die Liebe können wir wirklich Wertvolles und Bleibendes tun. Deshalb hat Jesus uns ein neues Gebot gegeben: Liebet einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Also, wenn wir uns nun in die Schuhe der Jünger von Jesus stellen, müssen wir eingestehen, wir schaffen es nicht, Gottes Reich hier auf der Erde aufzurichten. Weder haben wir den Glauben und die Kraft dazu, noch können wir mit der Macht richtig umgehen. Und wenn ihr das in der Geschichte, in den letzten 1000 Jahren genauer anschaut, dann seht ihr, wie dieser Versuch gestartet wurde, ein Reich Gottes auf der Erde aufzubauen. Und alle, die das versucht haben, sind in ihrem Umgang mit der Macht gescheitert, weil die Liebe dabei unterging. Deshalb braucht es noch etwas, das nur Jesus machen kann, und darüber hatte er mit Mose und Elia gesprochen. Wir lesen in Lukas 9, 43 bis 45 und im Vers 51. Die Leute wurden von Angst und Ehrfurcht ergriffen, als sie dieses sichtbare Wirken der Macht Gottes sahen, wie der Dämon aus dem Jungen ausfuhr. Während die Menschen noch über die Wunder staunten, die er tat, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Hört mir zu und denkt an das, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben und verraten werden. Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte blieben ihnen verborgen, so dass sie sie nicht verstehen konnten. Und sie wagten nicht, ihn danach zu fragen. Als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Nur Jesus rettet uns durch seinen Tod. Nur er verändert dadurch, dass wir das annehmen, unser Leben. Nur er hat die Liebe und die Macht, das Reich Gottes in unserem Herzen zu installieren und zur Wirkung zu bringen. Jesus musste noch den Weg nach Jerusalem gehen, um dort nicht als König gekrönt zu werden, sondern für unser Unvermögen und unsere Vergehen und Sünden zu sterben. Zuerst muss unsere Vergangenheit geklärt werden, damit wir das Reich Gottes und Gottes Herrlichkeit sehen können. Nur Jesus kann uns von allen Lasten der Vergangenheit befreien, weil er für sie auf Golgatha bezahlt hatte und auferstanden ist. In ihm ist die Kraft zur Rettung, zur Veränderung und für ein neues Leben. Er schenkt uns das neue ewige Leben. Doch Jesus musste zuerst ans Kreuz, damit echte Befreiung, Heilung und Nachfolge möglich wurde. So lieben wie Jesus, das können wir nur, wenn wir unsere Gottesferne, unsere Sünde erkennen und ihn um Vergebung bitten. Dann erfahren wir seine Vergebung und Liebe. Und diese Liebe allein verändert uns und macht uns fähig zur echten Nachfolge und zur Liebe für unsere Nächsten. Die Predigtreihe, die wir jetzt mit dieser Predigt abschließen, die hat uns gezeigt, wie die Jünger Jesus erlebt haben und wie sie doch in dieser Zeit noch nicht auf dem Punkt waren, dass sie wirklich Gemeinde bauen. Sie haben viele Wunder mit Jesus erlebt, wie er Herr ist über alles. Und an dieser Stelle hier sehen wir, dass sie in der Zeit danach noch den tiefsten Fall erlebten, bevor Gott ihnen den Auftrag wirklich so in die Hände und ins Herz legen konnte, dass es sich in der ganzen Welt ausbreitete und bis zu uns kam. Und das, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, das ist das, was unser Leben verändert und neu macht. Und wodurch wir auch das erfahren dürfen, dass er uns Kraft gibt, auch für das Zeugnis anderen gegenüber. Ja, wir feiern immer wieder das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns gab und wir durch seine Vergebung und den Glauben neues, ewiges Leben bekommen haben. Und Stefan wird uns nun durch das Abendmahl leiten.